Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland tun es ganz nebenbei. Die Themenauswahl ist unbegrenzt, aber nur rund ein Drittel hören bis zum Ende zu. Das Literaturcafé ist seit Jahren eine Seite, die ich immer wieder ansurfe. Dort findet ihr Interviews mit interessanten Büchermenschen, außergewöhnliche Lesetipps und seit einiger Zeit auch den Podcast Schreibzeug. Mein heutiger Gast kann auf mehr als 3 Jahrzehnte Buchmarkt zurückblicken und gehört zu den Pionieren des Podcastings. Hallo Wolfgang Tischer.
Hallo Heike, ich grüße dich.
Ja, sag mal, warum sollte man überhaupt einen Podcast anlegen?
Das ist tatsächlich ein bisschen so die Gretchenfrage. Man sollte es nicht, so wie du es im Intro gesagt hast, weil, was weiß ich, alle es machen oder weil alle sagen, darüber erreicht man jetzt die Leute oder das ist in oder das ist das Medium der Zeit. Ich glaube, wenn man es irgendwie nur macht aufgrund, weil es alle machen, macht man es wahrscheinlich nicht lange. Es gibt auch so Podcast-Coaches, die sagen dann, ja, die Reichweite erhöhen und Audiomedium geht direkt aufs Ohr und. Ich sage immer, vergesst alles. Podcasten sollte man dann, wenn es einem Spaß macht. Das ist, glaube ich, wirklich die allerwichtigste Voraussetzung. Man sollte wirklich es wollen, man sollte ein bisschen Lust haben, sich selbst auch zu hören, mit anderen zu sprechen oder halt selbst über Bücher zu sprechen oder was auch immer, aber man sollte Lust dazu haben. Denn wenn man das nicht hat, dann wird man trotz allem Hype sehr schnell feststellen, man hat halt über Nacht eben nicht Tausende von Hörer oder sonst wie. Man ist halt kein Promi und man ist nicht Anke Engelke oder sonst wie, die einen Podcast starten. Und wenn man halt dann reinschaut und sieht, oh, jetzt hatte ich, wie bei Buchverkäufen, jetzt hatte ich so 10 Hörer meiner ersten Folge oder vielleicht mal 50. Da habe ich ja mit jedem Instagram-Post mehr Aufmerksamkeit, vermeintlich. Also dann wird es nichts. Aber wenn ich Lust drauf habe, mich mit Leuten zu unterhalten oder Buchkritiken einzusprechen, alleine, zu zweit, zu dritt oder wie auch immer. Und das ja wirklich mit Leidenschaft mache, dann bleibe ich auch dran, selbst wenn es vielleicht am Anfang nicht so viele Hörer sind. Und das finde ich das Wichtigste. Also lange Antwort auf die kurze Frage. Man sollte einfach Lust dazu haben, das machen zu wollen.
Genau. Und du hast ja offenbar schon seit 2005 Lust darauf, ne? Ich habe gelesen, du hast damit angefangen, 2005. Und erinnerst du dich denn noch an deine Anfänge halt? Also was hat dir diesen Anstoß gegeben, jetzt mache ich so einen Podcast?
Ja, erinnere mich ziemlich genau, weil ich bis heute mit dem Literaturcafé natürlich auch immer neue technische Dinge ausprobieren möchte. So meine Verbindung auch zwischen Literatur und auch technischen Dingen. Sei es jetzt E-Books oder Self-Publishing oder was es da gab. Und ja, einige sind dann immer erstaunt, aber tatsächlich Podcasten, das gibt seit 2005 als solches schon. Und damals habe ich halt überlegt, was habe ich denn für Inhalt, den ich regelmäßig einlesen kann? Ich bin ja auch Sprecher, ich habe immer wieder schon Hörbücher, Audiodateien eingelesen, die zum Download bereitgestellt auf der Website. Aber Podcasts sind ja ein regelmäßiges Medium. Das heißt, die Frage war, was kann ich regelmäßig einsprechen? Und ich habe dann damals tatsächlich ganz banal den Newsletter, das Literaturcafé, den es ja auch gibt, einfach mal eingesprochen. Weil ich sage, den gibt's relativ regelmäßig und ich lese den einfach vor.
Ja.
War nicht sonderlich innovativ, aber war mein wiederkehrender Inhalt. Und dass die Inhalte ein bisschen hochwertiger wurden, das war damals zur Buchmesse 2005, glaube ich. Oder war es 2006? Auf jeden Fall Anfang der 2000er Jahre. Und da habe ich dann wirklich Interviews geführt mit Autorinnen und Autoren. Und das ist, freue ich mich heute noch, wirklich ein Riesenarchiv, was es da mittlerweile auch an Gesprächen gibt. Auch von leider auch zu früh Verstorbenen. Viele tolle Gespräche mit Roger Willemsen oder Robert Gernhardt gibt es Interviews. Also das sind dann tatsächlich noch so Schätze mittlerweile, die es da auch gibt.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch ein Interview halt mit Ulf Schiewe, der letztes Jahr verstorben ist. Ist auch so ein Schatz.
Und das, und das ist wirklich, man hat es dann noch so und das ist ja so eine Besonderheit. Es gibt ja wirklich so auch Gespräche, an die man sich gerne zurückerinnert oder die irgendwie sonst irgendwie abenteuerlich waren oder wie auch immer. Und das ist schon schön. Aber ich sage auch immer, der Podcast des Literaturcafé, da mache ich einiges nicht so, wie ich es empfehlen würde. denn der ist wirklich so ein bisschen so die Pralinenschachtel. Da gibt's Interviews und Gespräche, da gibt's auch mal einen Mitschnitt von irgendeiner Veranstaltung, da gibt es vom Bachmann-Preis tägliche Kommentare. Ich war neulich in Lech am Arlberg beim sogenannten Literarikum und habe da Interviews geführt mit Dennis Scheck und Michael Krüger und so weiter. Also das ist vom Format her wirklich so eine Wundertüte. Was ich nicht empfehlen würde, wer podcasten sollte, es schon irgendwie einigermaßen gleichbleibend machen, aber man muss es nicht.
Ja, genau. Also nicht so einen Bauchladen eröffnen. Ne? Wenn man sich jetzt entschieden hat, ich mache jetzt einen Podcast, ne? Was glaubst du denn, braucht man unbedingt für ein Equipment, um zu Hause einfach das mal auszuprobieren, ohne jetzt so richtig zu investieren?
Ja, die Frage, die man sich darstellen sollte, ist natürlich, was will man denn aufnehmen? Sitzt man zu Hause und spricht beispielsweise über Bücher alleine oder reise ich zu Lesungen beispielsweise? Nehmen wir mal an, ich habe eine Buchhandlung um die Ecke, die machen regelmäßig Lesungen. Also könnte ich ja da hingehen und Interviews führen mit den Autorinnen und Autoren. Dann brauche ich ein bisschen unterschiedliches Equipment. Das ist was anderes, als wenn man zu Hause sitzt, auch relativ ruhig und also sowohl persönlich ruhig als auch akustisch ruhig vor einem Mikro sitzt. Oder ob ich eben ein Mikro brauche, wo ich unterwegs bin. Wenn ich aber, nehmen wir mal an, einfach reden, sprechen möchte, nehmen wir mal an, über Bücher sprechen möchte, einen neuen Bücher-Podcast, dann würde ich empfehlen, ein USB-Mikro zu kaufen. Das stöpselt man dann an den Rechner ein. Und es gibt entsprechende Software, findet man relativ schnell. Audacity wird immer wieder genannt, die kostet auch nichts. Also das ist so etwas, mit dem ich anfangen würde. Marken würde ich nicht unbedingt spezielle empfehlen. Klar, die Firma Rode, wer ein bisschen gucken will, die machen recht gute Dinge, finde ich. Die sind da sehr innovativ. Die haben diesen Markt einfach gesehen, der Markt der Podcasterinnen und Podcaster. Also da gibt es einiges und die stöpselt man halt dann an. Und das wäre so für in ruhiger Umgebung zu Hause aufnehmen. Da wähle ich dann ein Gerät, das kostet dann was weiß ich, um die 100 Euro. Oder ich sollte auf keinen Fall, das ist, sage ich auch immer, auf keinen Fall, wenn ich einen Bekannten habe, der ist Tontechnik oder sonst wie, fragen, würdest du mir ein Mikro empfehlen? Dann kommt der mit irgendeinem 3000 Euro Neuhaus, Neumann, sonst wie Mikro. Das brauche ich nicht. Also es gibt relativ gute, kostengünstige USB-Mikros für den Anfang. Und es gibt auch relativ kostengünstige mobile Aufnahmegeräte für diese zweite Variante. Denn diese USB-Mikros, vor denen ich jetzt sitze, vor denen du, Heike, jetzt auch sitzt, die sind natürlich nicht dafür geeignet, dass man sie in die Hand nimmt. Würde ich das machen, dann hört man es rascheln, rumpeln und rauschen. Das sind keine Interview-Mikrofone, sondern das sind so eher Art Studio-Mikrofone. Wenn ich aber rausgehe, da muss ich gucken, da gibt es auch MP3-Rekorder, die sind wie Mikros. Da gibt es verschiedene und dann kann ich Interviews führen und da wird es auf eine kleine Karte aufgezeichnet, die wir alle kennen, die Speicherkarten, diese SD-Karten und dann bearbeite ich es weiter.
Genau, so ein Ding habe ich auch von Tascam.
Genau, da gibt es von Tascam, es gibt von der Firma Zoom, nicht zu verwechseln mit dieser Software, die wir jetzt alle kennen, die Konferenzsoftware, sondern es gibt auch noch einen zweiten Hersteller von mobilen Aufnahmegeräten, Zoom. Und da gibt es zum Beispiel ein H1N. Das kostet, glaube ich, keine 100 Euro. Das finde ich ein tolles Anfängergerät. Das verwende ich auch immer noch, das Vorgängermodell, obwohl es klein ist. Aber es ist wie so ein Mikro und man hat es überall mit dabei und kann relativ schnell damit und unkompliziert damit aufnehmen.
Genau. Okay, wenn man sich also jetzt das Equipment angeschafft hat, man hat sich entschieden halt, ich mache das halt, sich überlegt hat, was kann ich regelmäßig an Content bieten. Dann kommt ja dann noch dieser funktionierende Content. Also nicht alles funktioniert ja. Was würdest du denn denken, ist eine gute Sache?
Also welcher Inhalt funktioniert, das ist so eine Sache, die kann man... Ja, also erstaunlicherweise jetzt beim Podcast, bei Büchern finde ich viele Parallelen. Bei Büchern ist ja genauso, da weiß man ja auch nicht genau, warum funktionieren manche Bücher und nicht, warum werden manche Bücher Bestseller und manche, von denen man es quasi glaubt, schaffen es nicht. Auch da würde ich nochmal daran anknüpfen, man sollte das machen, was einem Spaß macht. neulich hat jemand gesagt, ja, ich würde gerne dieses und jenes und dann hatte ich noch das Lust und dann könnte ich noch das einbauen. Oh, und dann könnte ich noch eine Rubrik machen zu dem und dem und wöchentlich und. Und da sage ich immer, ja, aber übernimm dich da mal nicht. Podcasten ist halt nicht nur vor dem Mikro setzen und was aufnehmen, sondern Podcasten ist auch vorbereiten, ist auch nachbereiten, ist schneiden, ist online stellen, ist die sogenannten Shownotes, also ergänzende Textinformationen schreiben. Also das kann gerade am Anfang ein Verhältnis sein, was weiß ich, ich nehme eine halbe Stunde auf und sitze einen ganzen Tag da, um das erstmal aufzubereiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Heike, aber du wirst es auch wissen.
Also ich glaube, ich habe ja angefangen im Studium, das war eine Hausaufgabe und da habe ich, glaube ich, 2 Wochen jeden Tag irgendwie dran gesessen.
Natürlich am Anfang, wenn man begeistert ist, macht man das auch gerne. Also insofern, was inhaltlich funktioniert, das ist ja der Kern deiner Frage, ich denke, man sollte sich da ein bisschen fokussieren, nicht zu viel wollen und zu viel machen, auch einheitlich bleiben, nicht das, wo ich gesagt habe, Literaturcafé, da ist es so ein bisschen... ja, Wundertüte. Man sollte gucken, wenn ich Buchbesprechungen mache, was weiß ich, mich auf ein Genre, auf eine Art, auch vom Umfang, von der Länge her, sollte ich immer, vom Umfang her immer gleich in etwa aufnehmen. Nicht einmal 10 Minuten und einmal 1,5 Stunden oder so, sondern auch da gucken, dass ich immer, ja, was Gleichmäßiges bringe. Das kann sich ja fortentwickeln. Also heißt ja nicht, dass dabei bleiben muss. Man kann ja dann mal anfangen, dass man sagt, ach ja, jetzt hätte ich gerne hier Rubrik, was weiß ich, das Buchzitat der Woche oder des Monats. Das würde ich gerne noch reinnehmen. Das fände ich eine schöne Sache. Oder eine Hörerinnenreaktion oder sonst wie. Das kann ja alles dazukommen. Aber man sollte am Anfang auch da nicht zu viel wollen. Wenn ich Buchbesprechung mache, mir das überlegen. Wie mache ich die? Rede ich frei? Brauche ich ein Skript? Brauche ich Stichworte? Und dann einfach machen. Also das einfach machen ist halt schon wichtig. Nicht zu viel überlegen. Auch da kenne ich Leute, die überlegen sich ein Konzept und eine Aufnahme und wen laden sie ein und mit wem sprechen sie und. Also dann plant man sich zu Tode, kommt nie zu Potte und dann wird's auch nichts.
Ja, aber gut geplant ist ja schon die halbe Miete, ne? Also ich komme aus der Pressearbeit. Ich muss planen.
Wenn es nicht eine Überplanung ist. Natürlich sollte man etwa wissen, was man machen möchte. Man sollte schon auch planen, nicht nur eine Folge, sondern schon mal gucken, was hat man für die nächsten 3, 4, 5 Folgen so vor? Kann man das überhaupt leisten? Also wenn ich Buchbesprechung mache, dann muss ich natürlich auch die Bücher lesen, dann muss ich da auch entsprechend mir was markieren und Stichpunkte rausschreiben. Und man muss auch gucken, was für ein Typ ist man? Ist man einer, der oder eine, die einfach drauf losreden kann? Was klappen kann. Es kann aber auch jetzt ein Gelaber werden, dann ist es auch nicht sehr hilfreich. Also dann muss man sich halt Stichpunkte machen. Ein ganz ausformuliertes Skript ist nicht meine Sache, muss ich zugeben. Da hört man häufig auch zu sehr, dass es vielleicht irgendwie abgelesen ist. Das muss man wiederum auch können. Im Radio können sie es, da sind häufig die Dinge ja auch vorformuliert, aber sie sind halt dann so gesprochen, als würden sie gerade einem einfallen. Das ist auch ein bisschen so, man sollte das an dem eigenen Können und Fähigkeiten ausrichten, denke ich.
Genau. Kannst du uns noch schnell einen Tipp geben, wie häufig man einen Podcast halt bespielen sollte? Also sind alle 4 Wochen zum Beispiel genug oder muss man jede Woche ran?
Natürlich ist jede Woche besser. Natürlich wäre sogar 2-mal die Woche besser. Wir alle wissen, die ganzen Portale haben ja auch ihre Algorithmen. Spotify hat sich mehr oder weniger in den letzten Monaten, Jahren, also das wichtigste Portal rauskristallisiert. Es gibt natürlich noch andere, aber Spotify dominiert natürlich auch wieder Algorithmen. Was wird mir vorgeschlagen, wenn ich den Podcast X höre, an ähnlichen Podcasts und so weiter und so weiter? Und Spotify will natürlich die Leute auf die eigene Plattform locken, die anderen natürlich auch. Und deswegen beispielsweise werden sie natürlich eher einen Podcast vorschlagen, der auch öfters online geht. Deswegen, ja, wöchentlich wäre super. Aber da sage ich wieder, Vorsicht, nicht übernehmen. Man denkt, na ja, okay, ich kriege dann Routine und dann ist schnell gemacht. Auch da aus meiner Praxis, zu viele wollen beginnen, sagen, wöchentlich, das kriege ich schon hin. Und dann nach 3 Ausgaben hat man, wie gesagt, vielleicht 50 Hörer und sagt dann, ach, na ja, dann setze ich mal eine Woche aus und dann plätschert es dahin und dann war es das. Also Ich würde dann lieber vorschlagen, okay, dann sage ich wirklich monatlich. Das ist aber, ich sage fast schon so das Maximum an Zeit. Aber man kann durchaus auch sagen, okay, mein Podcast gibt's monatlich. Da sollte ich aber wirklich verlässlich sein. Also wenn ich sage zum Beispiel immer am 1. des Monats oder immer am 1. Montag des Monats oder was auch immer. Und dann sollte ich wirklich genau an diesem Tag auch diesen Podcast online stellen. Also das stellen wir mit dem, ich sag mal, Podcast, wo wir alles oder wo richtig machen, mit dem Schreibzeug-Podcast fest. Da sind wir auch 14-tägig online, immer sonntags um 0 Uhr. Und das wissen die Leute auch. Das wird, sagt man auch immer, alle 14 Tage, sonntags um 0 Uhr könnt ihr uns hören. Bisschen wie im Radio. Und dann sind tatsächlich die Fans, die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen da drauf gepolt und freuen sich drauf und warten richtig gehend drauf. Und es kann auch monatlich funktionieren, aber es sollte auf jeden Fall kontinuierlich sein. Ich sollte nicht anfangen, irgendwann zu sagen, ach, jetzt setze ich mal aus oder jetzt. Nee, also wenn, dann dabei bleiben und dann lieber ein Intervall wählen, was ein bisschen größer ist, wo man auch weiß, das kriegt man hin.
Okay, und dann haben wir ja eben schon über eine Strategie und eine Planung halt gesprochen. Würdest du jetzt empfehlen, gerade am Anfang schon mal sich genau zu überlegen, wo man hin will, oder würdest du auch Lücken lassen für Spontanität?
Auf jeden Fall. Man sollte da eine gute Mischung wählen, auch was jetzt den Podcast selbst und die Inhalte angeht. Man kann ja zum Beispiel auch Teile schon vorproduzieren oder aufzeichnen, Interviews und so weiter, die man dann auch hat. Es ist sowieso empfehlenswert, so eine, so eine Notfallfolge immer vorbereitet zu haben, die jetzt zeitlich nirgendwo angedockt ist. Aber wenn man es aus welchen Gründen auch immer mal nicht schafft, dass man immer so eine Folge auf Vorrat hat, die man dann bringen kann. Also ja, Spontanität ist vor allen Dingen deswegen gut, weil es geht auch beim Podcasting um das sogenannte Community Building, um einmal dieses Schlagwort da rauszuhauen. Das heißt, man will ja schon, also man spricht ja zwar irgendwie meistens im eigenen Wohnzimmer, aber man spricht ja für die, die das dann da draußen hören. Und gerade da ist es schön, wenn es Rückmeldungen gibt, wenn es Kommentare gibt, dass man dann in der nächsten Folge auch drauf reagieren kann und sagen, oh, zu dem Interview mit XY kam noch die Frage von Michaela, die noch wissen wollte. Und na, dann weiß man, man ist zwar nicht live, aber man ist nah dran und man ist unmittelbarer, als wenn man so ganz anonym irgendwie sendet. Also ich denke, die Spontanität ist gut, um einfach zu zeigen, ich bin da für euch, ich höre, es gibt auch Rückmeldungen. Und wenn man Rückmeldungen einbaut, dann animiert es andere, sich zu melden. Und das sind also alles Dinge, die ganz klar eher fürs Spontanere sprechen.
Ah, okay. Und gibt es eigentlich beim Podcast auch die optimale Länge? Also gibt es Kriterien, so eine Faustformel vielleicht?
Es gibt irgendwie Untersuchungen, die sagen, dass man in Deutschland so im Schnitt irgendwie 20 Minuten oder 19 Minuten pendelt zur Arbeit. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, okay, dann sollte ein Podcast so 38 Minuten lang sein. Dann kann ich ihn auf der Hin- und Rückfahrt hören. Aber es gibt da wirklich keine, ich sage mal, einheitlichen Dinge. Wir alle wissen, es gibt Podcasts, die eine Stunde dauern. Es gibt auch einen Alles-Gesagt-Podcast der Zeit, der dauert so lange, bis wirklich der Interviewte oder die Interviewte irgend so einen Satz sagt und dann hört's auf, so wie so eine geheime Botschaft und dann ist Ende und dann geht es teilweise acht Stunden oder so, dieser Podcast. Aber das ist dann ein sehr eigenes Format. Ich würde einfach mal gucken. Es sollte, wie gesagt, nicht in Gelaber ausarten, kurz, prägnant. Es kann auch jede Folge 15 Minuten dauern oder vielleicht auch nur 10 Minuten. Der kurze Buchtipp ist vielleicht auch eher ein Format. Aber wenn man sagt, ich unterhalte mich mit jemandem immer über ein Thema oder über ein Buch oder sonst wie, dann dauert es halt eine Stunde, dann dauert es auch eine Stunde. Die Hörerinnen und Hörer, die Fans, die lieben das, die können es dann kaum erwarten, sagen, oh schade, Stunde ist schon wieder rum. Also das ist auch da eine Sache der Gleichmäßigkeit. Also wenn ich sage, mein Podcast, da geht rund eine Stunde, dann sollte es auch dabei bleiben, dass auch da die Erwartungen der Hörerinnen und Hörer nicht enttäuscht werden, wenn es dann mal nur eine halbe Stunde geht. Und umgekehrt, wenn ich immer 10 Minuten Podcast mache und es geht mal eine halbe Stunde, sagen die, oh, was ist heute eine halbe Stunde, oh, das ist aber lang. Also es ist immer relativ, aber man kann nicht sagen, das ist die optimale Länge.
Ah, okay. Und wenn man jetzt den Podcast nutzt, um Leser auf seine eigene Webseite zu lenken, kannst du da auch noch einen Tipp geben?
Ja, nicht ganz so einfach, würde ich sagen. Weil klar, die Leute hören die Podcasts mittlerweile über die erwähnten Portale, auch über Apple, vormals iTunes, jetzt Apple Podcasts oder Spotify und so weiter. Und heute natürlich in der Regel auf einem Smartphone unterwegs. Natürlich sollte man die Shownotes gut pflegen. Also Shownotes sind die ergänzenden Textinformationen, die man zu einer Folge ablegen kann. Weil wenn ich Websites erwähne, wenn ich Berichte erwähne, dann kann ich die ja nicht direkt unmittelbar verlinken, sondern in der Regel verweise ich dann immer auf die Shownotes. Das heißt, das muss ich dann auch immer machen. In dem Moment, wo ich mich zum Beispiel mit einer Autorin unterhalte und sage, oh, du hast Leseproben auf deiner Website und du hast Tipps für andere Autoren auf deiner Website. Die URL findet sich in den Shownotes, die werden wir da nochmal verlinken, dass die Leute dann natürlich auch auf ihren Smartphones auf jeden Fall im Idealfall da gleich mal rüberswipen oder wie auch immer die aufzurufen sind und dann da klicken und weiterführen. Also immer, das ist wichtig, sagen, weitere Infos oder Näheres gibt's auf der Website. Es wird natürlich, die Leute hören es beim Autofahren, die Leute hören beim Joggen, da wird man jetzt nicht auf die Website klicken und dann kommt schon wieder der nächste Podcast und dann ist es vorbei. Also so eng und so schnell und intensiv wird die Bindung nicht hundertprozentig gelingen. Aber man kann und sollte es versuchen, indem man die Shownotes gut pflegt, da verlinkt und auch immer wieder akustisch auf die eigene Website hinweist und sagt, besucht uns mal da gibt es weitere Infos oder weitere Tipps und so weiter.
Okay, und dann vielleicht noch mal als Letztes, was hältst du denn davon, wenn zum Beispiel ein Podcast genutzt wird, um Affiliate-Links halt mit Werbeeinblendungen halt ja genutzt werden? Also während des Gesprächs.
Podcast und Finanzierung, das ist immer natürlich die Frage. Kann ich damit auch Geld verdienen? Ist in vielen Aspekten so. Ich selbst habe das eigentlich gar nie gemacht. Natürlich gibt es unterschiedliche Arten. Es wird sicherlich wahrscheinlich allen voran auch von Spotify kommen, dass man Marker setzen kann, wo dann oder ist teilweise schon der Fall, dass man vor einer Podcast-Folge oder nach oder teilweise auch in einer Podcast-Folge automatisch Werbung eingespielt bekommt. Das ist insofern natürlich am besten, weil man jetzt nicht einen Werbepartner, den man vor 5 Jahren im Podcast hatte, das ist ja irgendwie schon vorbei und sonst wie. Und die, wenn man es fest einbaut, dann ist diese Werbung da immer drin. Und dann ist es dann vielleicht auch eher nachträglich, wenn man damals für einen, was weiß ich, E-Book-Anbieter geworben hat, den schon gar nicht mehr gibt. Also wenn da technisch das gemacht wird, ist gut. Was ich immer ja vom Journalistischen her ein bisschen bedenklich finde, wenn tatsächlich die Moderatoren sagen, so und jetzt kommt zur Werbung und dann spricht derselbe Moderator oder Podcast-Host oder Hostin, sonst wie, dann auch die Werbung. So, und jetzt zur Werbung. Die beste Versicherung, die ihr euch denken könnt, auf die ich auch sehr baue, das ist die von Arroganz. Denn Arroganz bietet auch mir Sicherheit. So, das war die Werbung. So, das Buch finde ich, und das ist so seltsam, weil ich sage, das ist bezahlt. Und alles, was bezahlt ist, ist nicht echt. Also man kann es, ich weiß, Matze Hilscher macht es in seinem Podcast Hotel Matze so, da spricht auch er immer die Werbung und da sagt er dann die von Bierwerbung und Autowerbung und alles Mögliche. Da sagen mir Leute immer, ja, aber das passt doch, das glaubt man dem doch. Aber da bin ich noch ein bisschen so alte Schule und sage, wenn ich Inhalte bereitstelle, eher journalistisch, dann sollten die getrennt sein von der Werbung. Und dann möchte ich nicht unbedingt Werbung sprechen. Wenn ich einen Sponsor habe, gewinnen konnte, meinetwegen, dann kann ich den, das finde ich noch okay, zu sagen, dieser Podcast ist gesponsert von, ja. Aber so Werbeeinblendungen, die ich selbst spreche, also manche sind auch davon abgekommen. Also Lage der Nation, dieser Politik-Podcast beispielsweise, die haben das früher auch immer gemacht. Die haben auch irgendwann mal gesagt, nee, das ist irgendwie, jede Zeitung, jede Zeitschrift trennt das eigentlich, das Werbegeschäft. Insofern bin ich jetzt kein Fan der Selbstgesprochenen. Dann lieber Werbung, die ein anderer Sprecher spricht, die da eingebaut ist, ist okay. Aber am elegantesten wird es irgendwann, wenn die Werbung, wie jetzt auch bei YouTube-Videos kennt man es, einfach so da dazwischen kommt. Auch wenn es vielleicht dann nicht so ganz elegant ist, aber es ist wahrscheinlich die beste Lösung.
Genau, Zencaster, worüber wir uns ja jetzt unterhalten, halt, die haben das nämlich auch angeboten. Und dann bekommst du irgendwie mehr Gigabyte zum Aufnehmen.
Ja, also man muss halt immer gucken mit der Werbung, ja, die dann auch so automatisch kommt. Was kommt da auch an Werbung? Ist das auch Inhalt, den ich überhaupt haben möchte? Wenn ich sage, ich eben mache einen Bücher-Podcast und dann kommt Werbung für irgendwie Produkte, die da nicht so arg passen oder die nerven. Ja, es ist immer so eine Entscheidung, die man halt treffen muss. Aber auch da gilt wieder das anfangs Gesagte von mir. Podcast muss man irgendwie aus Leidenschaft machen. Wenn ich den mache, um zu sagen, oh, in 2-3 Jahren kriege ich dann vielleicht einen Sponsor oder einen Werbepartner und kann damit auch Geld verdienen, auch das ist nicht die beste Motivation.
Okay, jetzt sind wir zu Ende mit unseren Fragen. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnige Fülle an Informationen, die du jetzt gegeben hast. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich jetzt einige doch überlegen, auch selber einen Podcast anzulegen.
Also sehr gerne und ich sage immer, gerne melden. Auch da werde ich nicht jeden Podcast erwähnen können. Aber ich finde es immer spannend und es freut mich immer zu hören. Ich meine, ich gebe ja auch Podcast-Webinare und Seminare. Wenn dann wirklich was draus wird, wenn die Leute sagen, so, jetzt habe ich ihn online, hör dir den mal an. Das finde ich immer wieder spannend, immer wieder schön, was dabei dann auch rauskommt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, vielen Dank, dass du hier warst. Es war jetzt Wolfgang Tischer und seine Webseite ist das literaturcafé.de.
Ja, vielen Dank, Heike, dass ich da sein durfte und auch dir weiterhin viel Spaß und viel Erfolg beim Podcasten.
Dankeschön. Podcasts sind einfach ideal, wenn man in der heutigen Zeit schnell Informationen konsumieren und Trends ausprobieren will. Die ständig steigende Anzahl an MP3-Dateien auf Spotify und Co. zeigt, dass das gesprochene Wort ein fester Bestandteil in den Medien geworden ist. Mit den Tipps von Wolfgang Tischer vom Literaturcafé sollte euch der Einstieg gelingen. Lasst gerne einen Link von eurem Podcast in den Kommentaren. Mehr Folgen findet ihr übrigens auf https://fraugoetheliest.wordpress.com.